Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. In dieser Sendung geht es unter anderem um einen Tennisspieler, der nicht mehr zu den Top Ten der Welt gehört. Warum wir darüber berichten? Weil Rafael Nadal in den letzten 2 Jahrzehnten fast immer unter den ersten 10 war. Mehr dazu später. Zuerst geht es aber um das deutsche Fußballnationalteam der Männer. Das hatte nach der verkorksten Weltmeisterschaft in Katar heute seinen ersten Auftritt. Ein öffentliches Training in Frankfurt. Dort bekam das Publikum von Mergin Berisha über Joscha Wagnermann bis Kevin Schade viele neue Gesichter zu sehen. Bekanntere Namen wie Thomas Müller, Antonio Rüdiger oder Leroy Sané wurden nicht in den Kader für die anstehenden Testspiele gegen Peru und Belgien berufen. Über diesen personellen Umbau berichtet Anne van Eickels.
Es ist ein bisschen wie am ersten Schultag nach den großen Ferien. Nicht alle haben es ins neue Schuljahr geschafft. Und es gibt ein paar neue in der Klasse. Beim DFB ist es die Class of 24. Das Klassenziel, die Heim-EM im nächsten Jahr.
Ja, das ist halt einfach dieses Glück für jeden Spieler, so ein großes Turnier im eigenen Lande zu haben.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat für die neu geformte Mannschaft einen wichtigen Leitfaden.
Die wichtigste Message ist ja einfach, dass du den Spielern das Gefühl gibst, vor allem auch die, die nicht dabei sind und jetzt die, die neu dabei sind, dass jeder noch auf den Zug aufspringen kann.
Der Bundestrainer hat jetzt die Möglichkeit zu testen, zu beobachten, zu entwickeln. Die erste Regel von Hansi Flick für seine Klasse von 2024.
Klar ist es so, dass wir natürlich erwarten von jedem Einzelnen, der auf dem Platz steht, dass er mit Leidenschaft, auch mit der Überzeugung auch auf dem Platz steht, hier die Farben von Deutschland auch zu vertreten.
6 Neue sind bei den ersten Länderspielen dabei. Auf einen der Klassenbesten muss der Fußballlehrer kurzfristig verzichten. Jamal Musiala fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Das ändert aber nichts an Flicks Ziel für die Europameisterschaft.
Wir alle haben letztendlich die Aufgabe oder stehen in der Verantwortung, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen.
Das Klassenziel der Klasse von 2024.
Zur Fußball-Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland kann man eines jetzt schon sicher sagen: Gut fürs Klima wird sie nicht sein, so wie alle Sportgroßereignisse. Ein Versprechen des DFB ist aber, die EM so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Beim Schutz des Klimas, aber auch zum Beispiel mit Blick auf die Wahrung der Menschenrechte. Das Konzept dazu hat der Verband jetzt vorgestellt und Maximilian Rieger hat zugehört.
Rein stimmungstechnisch erhofft sich der DFB von der Euro 2024 ein zweites Sommermärchen. Aber
wenn wir uns vorneweg ehrlich machen, das ist gerade schon angeklungen, dann ist die perfekte ökologische Sportveranstaltung die nicht stattfindet.
Sagt DFB-Mediendirektor Steffen Simon gleich zum Auftakt des Nachhaltigkeitsforums, an dem rund 200 Menschen aus Vereinen, Verbänden und NGOs auf dem DFB-Campus teilgenommen haben. Die Europameisterschaft nicht durchzuführen, kommt für den DFB natürlich nicht in Frage. Es sei aber wichtig, dass der Verband sich daran beteilige, dass Deutschland seine Klimaziele einhält, so Simon.
Das heißt also, wir sind als Schnittstelle zu den Menschen wichtig. Und wenn wir jetzt wichtigen Botschaften aufnehmen und zu unseren Fans und zu denjenigen tragen, die sich für den Fußball interessieren, dann gehört das auch unbedingt zu unseren Aufgaben.
Der Verband arbeitet daran, dass durch die EM möglichst wenig klimaschädliches CO2 entsteht. Größter Faktor dabei, die An- und Abreise der Fans. Deswegen soll das Stadionticket auch für den ÖPNV gültig sein. Zudem soll es zur EM ein Interrail-Ticket geben, damit mehr Fans mit dem Zug und nicht mit dem Flugzeug nach Deutschland reisen. Und in der Gruppenphase sind die Spielorte so gelegt, dass alle Städte innerhalb von höchstens 5 Stunden mit der Bahn erreichbar sind. Notwendige Maßnahmen, sagt Juliane Seifert, Staatssekretärin im für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium.
Und uns muss doch allen klar sein, und das haben die letzten Monate, die letzten Jahre gelehrt, dass wir kein unbeschwertes Fest haben werden, dass wir nicht unbeschwert Fußball gucken werden, wenn wir uns zu Recht vorwerfen lassen müssen, dass wir beispielsweise unnötig viel die Luft verpesten oder zum Klimawandel beitragen. Wenn wir uns vorwerfen lassen müssen, dass wir nicht alles dafür getan haben, dass soziale Standards und Menschenrechte geachtet werden.
Nach den Weltmeisterschaften in Russland und Katar sieht auch Turnierdirektor Philipp Lahm die Chance, mit der EM einen Kontrapunkt zu setzen.
Das ist einfach eine gute Möglichkeit, und das wurde vorher auch schon erwähnt, unsere Werte, die wir haben, die wir leben, einfach offen zu zeigen und so auch das Turnier zu benutzen für unsere Zwecke sozusagen. Für was stehen wir eigentlich und wie wollen wir in Europa eigentlich zusammenleben?
An konkreten Maßnahmen, wie die Menschenrechte während der Europameisterschaft geschützt werden können, fehlt es aber noch.
Also bei den Olympischen Spielen in Paris sind die mit den Prozessen schon sehr viel weiter als wir hier in Deutschland,
sagt Silvia Schenk von Transparency International. Die Organisatoren der Sommerspiele 2024 in der französischen Hauptstadt hätten schon klare Prozesse festgelegt, wie Menschenrechtsverletzungen vermieden werden sollen und was passiert, wenn sie doch stattfinden. Dies müsse es auch für die Euro geben, fordert Schenk.
Wir haben auch in Deutschland menschenrechtliche Risiken. Wir haben prekäre Arbeitsverhältnisse im Catering, im Sicherheitsdienst, bei der Reinigung. Das sind alles Dinge, die wir bei der Euro brauchen. Also darum müssen wir uns kümmern.
Eine genaue Analyse der menschenrechtlichen Risiken der Euro sei aber praktisch fertig, so Schenk. Dann könnten die Gastgeberstädte spezifische Maßnahmen ergreifen.
Nach diesem Beitrag von Maximilian Rieger kommen wir zu einem Thema, bei dem es um die DNA des Fußballs in Deutschland und Europa geht. Nämlich, dass Fans ihre Clubs zu Auswärtsspielen begleiten dürfen. Ist das, zum Beispiel wegen drohender Randale, mal nicht oder nur eingeschränkt erlaubt, fällt der Aufschrei gerne mal groß aus. So wie kürzlich beim Spiel von Eintracht Frankfurt beim SSC Neapel. In den Niederlanden wird mittlerweile diskutiert, zu Ligaspielen grundsätzlich gar keine Gästefans mehr zuzulassen. Ludger Kacmirczak bildet diese Debatte für uns ab.
Nach dem spektakulären 3:2 Auswärtssieg beim Erzrivalen Ajax Amsterdam feiern die Feyenoord-Fans ihre Mannschaft. Mit Bengalos und Sprechchören nehmen sie in Rotterdam den Spielerbus in Empfang. In der Johan Cruyff Arena hingegen durften die Anhänger ihr Team nicht unterstützen. Denn schon seit 2009 sind Gästefans bei dem Fußballklassiker nicht mehr zugelassen. Regelmäßig war es rund um die Partien zu Randale und schweren Ausschreitungen gekommen. Aus dem gleichen Grund hat Sibran Buma, der Bürgermeister von Leeuwarden, Ende Februar entschieden, dass bei Heimspielen des Erstligisten Cambuur bis zum Saisonende keine Fans der Gäste mehr erlaubt sind. Beim Spiel gegen Heerenveen ist es zu heftigen Krawallen gekommen. Es wurde mit Steinen geworfen, dabei wurden Personen verletzt. Und die Polizei sagt, dass sie nicht mehr für die Sicherheit garantieren kann, weil sie selbst mit Steinen beworfen wird. Seit der Corona-Pandemie habe die Gewalt im Fußball deutlich zugenommen, sagt die niederländische Polizeigewerkschaft. Um bei den Spielen in beiden Profiligen für Sicherheit zu sorgen, müssten jedes Jahr durchschnittlich 300.000 Mannstunden aufgewendet werden, sagt Gewerkschaftsboss Jan Struijs.
Er wird ein groot beroep gedaan op de politie.
Die Polizei wird für viele gesellschaftliche Unruhen schon gehörig in Anspruch genommen. Und da kommt die Fußballgewalt noch obendrauf. Wir haben eine Grenze erreicht, sowohl was die Kapazität als auch die Gesundheit und die Sicherheit angeht. Der KNVB, der Königlich Niederländische Fußballbund, hat allein im vergangenen Jahr 1250 Stadionverbote verhängt, eine Rekordzahl. Dennoch hält der Verband nichts von einem allgemeinen Verbot für Anhänger der Gastmannschaften. Auch die Polizei würde auf solche Maßnahmen lieber verzichten, sagt Jan Struijs. Er sieht seine Kollegen aber am Limit und fordert jetzt Unterstützung vom Staat. Unser großer Wunsch ist es auch, dass immer Gästefans kommen dürfen, aber jetzt ist eine Grenze erreicht. Wir brauchen politische Lösungen für den Unfrieden unter den Menschen. Und eine zweite Lösung sehe ich in einer Aufstockung der Polizeikapazität. In den kommenden 7 Jahren würden 20.000 Mitarbeiter die Polizei altersbedingt verlassen, erklärt Struijs. Nur 2.000 neue Polizisten kämen nach aktuellem Stand hinzu. Damit sei die Sicherheit im Land nicht zu gewährleisten. Die Politik müsse handeln, fordert Struijs, und zwar jetzt.
Mit der Meldung, dass sich der abstiegsbedrohte Zweitligist Hansa Rostock von Trainer Patrick Glöckner getrennt hat, machen wir einen Strich unter den Fußball und kommen, wie versprochen, zum Tennis. Wie immer montags wurde heute die neue Weltrangliste veröffentlicht. Business as usual also? Nein, dieses Mal nicht, denn zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit gehört der Spanier Rafael Nadal nicht mehr zu den ersten 10 der Welt. Marina Schweizer berichtet.
Als damals 18-Jähriger stieß Rafael Nadal im April 2005 erstmals in die Top 10 vor. Er blieb 912 Wochen, fast 18 Jahre lang. Ein Rekord. Dass der Spanier in der neuen Weltrangliste nur noch 13. ist, liegt an einer Verletzung am Hüftbeuger. Die hatte sich Nadal bei den Australian Open Anfang des Jahres zugezogen und pausiert seitdem. Zwar hat er sich laut den Turnierorganisatoren für das Masters in Monte Carlo Mitte April angemeldet, ob das Comeback dann wirklich erfolgt, gilt aber noch als offen. Durch seine Verletzung hat der heute 36-jährige Nadal unter anderem das Masters-Turnier von Indian Wells verpasst, das am Sonntag sein spanischer Landsmann Carlos Alcaraz gewann. Der 19-Jährige ist neue Nummer 1 der Welt und löst den Serben Novak Djokovic ab. Der wiederum hatte kürzlich einen Langzeitrekord von Steffi Graf überboten, die meisten Wochen als Nummer 1 der Welt.
Der slowenische Radprofi Primož Roglič hat die erste Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen, knapp 165 Kilometer rund um San Feliu de Guíxols. Überschattet wurde diese Etappe von einem schweren Sturz bei hoher Geschwindigkeit wenige Kilometer vor dem Ziel. Dabei wurden mehrere Fahrer verletzt. Das war Sportaktuell am Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm und einen angenehmen Abend noch.